Wir haben herrliche Worte gehört, ganz gleich, wer die Bibel zur Hand nimmt, wer etwas daraus liest, darüber sagt, immer das gleiche Wort und der gleiche Segen, der damit verbunden ist. Eins fiel mir auf, dieser Kämmerer begab sich nach Jerusalem, aber er fand nicht die richtigen Leute in Jerusalem. Er ging dahin, wo man den Herrn nicht verstanden hatte. Er begab sich in den Tempel, dorthin, wo Schriftgelehrte und andere waren, die den Herrn und sein Tun nicht erkannt hatten. Besser wäre es gewesen, er hätte sich in die Halle Salomos begeben, wo die Brüder bereits das Wort des Herrn verkündigt haben. Aber eines tat er. Der Hunger war noch nicht gestillt. Er nahm den Propheten Jesaja mit sich. Amen. Gott findet einen Weg für jeden, um den Hunger zu stillen, um den Durst zu stillen. Gott findet einen Weg. Auch uns kann es passieren, dass wir irgendwo hingehen, aber der Hunger ist nicht gestillt, der Durst nicht gelöscht, die Antwort nicht gegeben. Und plötzlich sehen wir nicht Prunk und viel drumrum, sondern begegnen einem Menschen, der selber eine Begegnung mit dem Herrn hatte. Und dann wird's anders. Plötzlich kommt Verständnis über den Propheten Jesaja, Kapitel 61. Und ihr wisst ja, Philippus hat an das Wort angeknüpft und diesem Manne das Evangelium verkündigt. Man hätte annehmen müssen, wenn jemand wirklich nach Jerusalem, zu der Stadt Gottes geht, dass er da Gott begegnet, Gottes Wort hört, von Gott gesegnet wird und heimziehen kann. Nein, es muss oder braucht nicht so zu sein. Nicht eine Stadt, nicht ein Ort. Gott begegnet uns in seinem Worte und durch seinen Geist offenbart er uns sein teures und heiliges Wort. Lasst uns einige Bibelstellen noch lesen. Ich möchte aus 2. Könige, dem 18. Kapitel, beginnen 2. Könige, Kapitel 18, wir lesen hier von Vers 2, ein ganz herrliches Wort. Wir wollen es aufnehmen in unseren Herzen und zu uns sprechen lassen. Ich habe für diese Predigt den Titel Vertraue dem Herrn. Einfach dem Herrn zu vertrauen, ganz gleich, was kommt oder geht. Ihm in jeder Lage zu vertrauen. 2. Könige 18 von Vers 2. Im Alter von 25 Jahren wurde er König und 29 Jahre regierte er in Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi und war die Tochter Zacharias. Er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz so wie sein Ahnherr David getan hatte. Er war es, der den Höhendienst abschaffte, die Mahlsteine zertrümmerte, die Götzenbäume umhieb und die eherne Schlange zerschlug, die Mose angefertigt hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatten die Israeliten ihr immerfort geopfert und man nannte sie Nehusan. Er setzte sein Vertrauen auf den Herrn. Er setzte sein Vertrauen auf den Herrn, den Gott Israels, so dass unter allen Königen von Juda weder nach ihm noch unter denen, die vor ihm gewesen waren, irgendeiner ihm gleich gekommen ist. Er hielt am Herrn fest, ohne von ihm abzuweichen, und beobachtete seine Gebote, die der Herr dem Mose gegeben hatte. So war denn auch der Herr mit ihm, so dass er bei allen seinen Unternehmungen Glück hatte. Soweit dieses teure und herrliche Gotteswort. In Psalm 1 hat Bruder Russ das herrliche Wort gelesen, von dem, der dem Herrn dient und folgt, was er beginnt, das gelingt, das gerät wohl. Menschen, die dem Herrn vertrauen, sind wie Bäume gepflanzt an Wasserbächen.
Amen.
Sie sind nicht da zu finden, wo die Spötter sitzen, sondern da, wo Gottes Wort ergeht.
Amen.
Da, wo der Herr mit uns redet, da segnet er uns auch. Man muss dahin kommen, wo er mit uns redet. Als ich den Satz las, und zwar Vers 5, er setzte sein Vertrauen auf den Herrn, den Gott Israels. Welch eine wunderbare Lektion. Nicht auf Heere und nicht auf Macht, nicht auf sich selber, sondern auf den Gott Israels. Er wusste ja, was der Gott Israels bereits am Volke Israel getan hatte. Und er vertraute, dass derselbe Gott in der gleichen Weise mit ihm sein würde. Dieser Mann, Hiskia, war ein tapferer Mann. Er hat nicht nur gepredigt, er hat gehandelt. Er hat das, was nicht gemäß dem Worte war, zerstört, um das Volk zur Umkehr zu bringen, damit aller Götzendienst ein Ende habe, hat er damit aufgeräumt und das Volk Gottes zum Herrn, ihrem Gott, zurückgebracht. Er regierte eine ganze Zeit, aber das ist nicht das Wichtigste. Vers 3 ist von Bedeutung. Er tat, was dem Herrn wohlgefiel, dass es uns gelingen könnte, zu tun, was dem Herrn wohlgefällt. Was gefällt ihm wohl, wenn wir seinen Willen tun? Wenn wir unseren Willen in seinen Willen hineinlegen und tun, was er uns geboten hat, dann wird Gottes Wohlgefallen auf uns ruhen. Er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Möge Gott aus dir, aus mir, aus uns allen Menschen machen, die tun, was Gott wohlgefällt. Denn darauf allein ruht sein Segen. Und nur dann kann er wirklich mit uns sein. Es heißt ganz so, wie sein Anherr David getan hatte. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er mag irdisch gesehen einige Fehler begangen haben, aber mit seinem Herzen hing er an Gott ganz und gar. Solche Menschen will Gott aus uns machen, die mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele an Gott hängen und hangen und tun, was er geboten hat. Es heißt dann weiter in Vers 4, er war es, der den Höhendienst abschaffte, die Mahlsteine zertrümmerte, die Götzenbäume umhieb und die eherne Schlange zerschlug. die Mose angefertigt hatte. Ihr wisst ja, durch die Schlange ist ja die Sünde in diese Welt hineingekommen. Und als damals der Ungehorsam unter dem Volke Israel groß war und viele starben, hat der Herr dem Mose geboten, eine eherne Schlange aufzurichten. Und ich möchte das hier deutlich sagen. Die Schlange ist niemals ein Typ auf Christus. Die Schlange war, ist und wird immer ein Typ auf den Satan bleiben und sonst nichts. Aber auch das muss gesagt werden, dass so wie Mose diese Schlange erhöht hat, so ist Christus erhöht worden, weil er der Schlange den Kopf zertreten musste. Beides ist offenbar geworden, nämlich der, durch den die Sünde in diese Welt kam und der, durch den die Sünde aus dieser Welt genommen wurde. Beides finden wir dort. Ich hoffe, dass ich da nicht noch auf Einzelheiten einzugehen mag. Ich möchte nicht, dass irgendjemand meinen Herrn, meinen geliebten Herrn, mit der Schlange vergleicht. Nein, so wie die Schlange die Mose erhöhte, dem Volke Israel vor Augen führen sollte, durch wen die Sünde und der Ungehorsam und der Tod und alles in diese Welt gekommen ist, so ist dann Christus erhöht worden, um uns vom Verderben zu erlösen und uns mit Gnade und Barmherzigkeit zu krönen. Wir lesen hier weiter in diesem Text, dass er, oder vorher schon, dass er grundsätzlich ringsrum aufräumte. Nichts blieb übrig, ob Bäume, ob Mahlsteine, was immer es war, er schlug zu, er räumte auf, damit das Volk Gottes nicht vor irgendwelchen Bildnissen, nicht vor irgendeinem krumm gewachsenen Baum, wo irgendein Altar aufgerichtet wird, da irgendwie anbetet, sondern dass Gottes Volk im Geist und in der Wahrheit anbetet.
Amen.
Man braucht sich kein Bildnis noch irgendein Gleichnis zu machen, denn es steht ja geschrieben, dass diejenigen, die Gott anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Aber seht, wie schnell der Geist der Abgötterei in das Herz der Menschen kommen kann. Zur Zeit Mose war die eherne Schlange eine wunderbare Sache. Jeder konnte sie ansehen und im Glauben hinnehmen, dass Christus, der Same des Weibes, kommen wird und dieser alten Schlange den Kopf zertreten wird. Und jeder, der sie so ansah, lebte. Ihr müsst die Offenbarung in der Sache sehen. Versteht ihr es? Nicht nur, dass er jetzt eine Schlange erhöht wurde und dass jemand, nur wenn er die Schlange anschaut, da nun selig wird. Wer die Schlange anschaut im Unglauben oder in verkehrter Ansicht, der wird gewiss nicht selig. Gott hat wirklich dartun wollen, was schon im Garten Eden geschah, und zeigen wollen, wodurch die Sünde und die Trennung von Gott gekommen ist, nämlich durch die Schlange. Zu der Zeit, und ihr wisst ja, Mose war der Mann Gottes, der treu war in dem ganzen Hause Gottes, wie Christus in seinem eigenen Hause treu ist, so steht's im Hebräerbrief geschrieben. Hier hat diese Schlange, dieses Bildnis, eine ganz andere Funktion bekommen. Ihr wurde gehuldigt. Die Menschen wurden nicht mehr gesund, sie wurden krank. Sie haben aus der einst guten Sache etwas Schlechtes gemacht. Wenn wir in die Christenheit hineinschauen, selbst mit Christus hat man getan, was er nicht getan haben wollte. All die Kruzifixe, all die Dinge, die man sieht, Menschen fallen nieder, huldigen, Beten an. Und mich hat fast der Schlag getroffen. Ich war ja selbst im Vatikan einige Male und habe im Petersdom wirklich zugeschaut, wie Menschen aus aller Herren Länder den Fuß der Petrusstatue küssen. Aber als ich dann das Foto sah, in dem Papst Pius XII. Diesen Fuß da küsste und sich dabei fotografieren ließ, welch ein jämmerlicher Götzendienst. Schlimmer kann es doch nicht mehr sein. Die gesamte abgefallene Christenheit hat von unserem Herrn Jesus Christus eine Spottsache gemacht. Aber dank sei dem Herrn, dass es noch Menschen gibt, die wirklich im Geist und in der Wahrheit anbeten, die aus dem Irrtum herausgenommen wurden, um dem lebendigen Gott dienen zu können. Es heißt hier, wie ich eben schon las in Vers 5, und das ist ja das Wichtige, er setzte sein Vertrauen auf den Herrn, den Gott Israels. Und weil er das tat, konnte er ringsrum aufräumen. Nichts blieb ausgenommen oder ausgeschlossen. Er räumte auf. Und was räumte er auf? Das, was Gott im Wege stand. Das, was nicht mit dem Worte Gottes übereinstimmte. Damit räumte er auf. Dank sei dem Herrn dafür. Er tat es, weil er sein Vertrauen auf den Gott Israels gesetzt hat. Ihr Lieben, wenn wir in dieser Zeit das Wort verkündigen, dann setzen wir unser Vertrauen auf den allmächtigen Gott. Amen. Sonst könnten wir all die Dinge gar nicht anpacken, umstoßen. Ihr wisst, was ich meine. Aber es muss angepackt werden. Es muss umgehauen werden, was nicht gemäß dem Worte Gottes ist, damit die göttliche Ordnung unter dem Volke Gottes wiederhergestellt wird. Ihr wisst ja, wenn die Heidenvölker unter ihren Bäumen Götzen dienen, dann ist das eine Sache, zwar schlimm, aber wenn das Volk Gottes Menschen, an denen Gott Großes getan hat, später abweichen, lau werden und aus dem Gottesdienst zum Götzendienst übergehen. Das will Gott nicht. Und ich meine, in dieser Zeit hat Gott ähnlich wie in jenen Tagen eine Botschaft gesandt, um aufzuräumen, umzustoßen, auszureißen, wie es dem Propheten Jeremia gesagt wurde. Ich bestimme dich heute zum Propheten über die Völker. Lass es mich bitte lesen. Es steht in Jeremia Kapitel 1. Jeremia Kapitel 1, Vers 9 und 10. Hierauf streckte der Herr seine Hand aus und berührte meinen Mund mit ihr. Dann sagte der Herr zu mir: Hiermit lege ich meine Worte in deinen Mund. Wisse wohl, ich bestelle dich heute über die Völker und über die Königreiche, um auszureißen und niederzureißen, zu vernichten und zu zerstören, um aufzubauen und zu pflanzen. Erst das eine und dann das andere. Alles, was nicht gemäß dem Worte Gottes ist, auszureißen, umzustoßen, zu beseitigen, und dann alles, was gemäß dem Worte Gottes ist, einzupflanzen, Amen, aufzubauen, damit Gott unter seinem Volke neu zu seinem Recht kommen kann. Amen. Dazu sendet Gott seine Knechte und Boten früh und spät. Ich lese hier noch weiter, und zwar Vers 6. Er hielt am Herrn fest, ohne von ihm abzuweichen, und beobachtete seine Gebote, die der Herr dem Mose gegeben hatte. Er hielt am Herrn fest. Er vertraute seinem Gott und hielt an seinem Herrn fest. Lasst uns dasselbe tun. Unserem Gott vertrauen, an ihm und seinem Worte festhalten. Es hat noch keinen Menschen gegeben, der zu Schanden geworden wäre, der sein Vertrauen auf den Herrn gesetzt hat. Sollten wir die Ersten sein, die zu Schanden werden? Nein, das ist unmöglich. Du getreuer Hort, eher fällt der Himmel, ehe mich täuscht, dein Wort. Amen. Gott wird zu denen stehen, die zu ihm stehen. Er wird sich auf die Seite derer stellen, die sich auf seine Seite gestellt haben. Amen. Amen. Gott geht keine Kompromisse ein. Er will Menschen haben, die er ganz haben kann und auch ganz gebrauchen kann. Er hielt am Herrn fest. Ich glaube, sagen zu können, dass wir das Gleiche tun. Wir lieben unseren Gott von ganzem Herzen. Können wir das so sagen? Amen. Stimmt das wirklich? Lieben wir ihn tatsächlich von ganzem Herzen? Nach dem Wort der Schrift, du sollst deinen Herrn lieben. Ich wollte eben sagen, für wahre Gotteskinder könnte man das soll und muss auslassen. Wenn die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, dann können wir gar nicht anders, als Gott von ganzem Herzen wieder zu lieben. Amen. Es ist wie ein göttlicher Kreislauf, der durch unsere Herzen zieht. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben ihn, weil er uns herausgeliebt hat, dank sei seinem herrlichen Namen. Wir brauchen kein Muss, wir brauchen kein Soll. Wir lieben ihn, weil er uns geliebt hat. Und alle, die von ihm herausgeliebt wurden, werden ihn und auch einander in der göttlichen Liebe lieben. Und die Stunde dafür ist nun tatsächlich gekommen, dass wir diese Dinge nicht nur verkündigen und hören, sondern Gott um eine Ausgießung seines Geistes bitten, worin alle Gaben und alle Früchte des Geistes enthalten sind. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede und so weiter. Steht ja alles geschrieben. Gott wird auch aus uns Menschen machen, die ihr Vertrauen auf ihn setzen, die tun, was ihm wohlgefällt, die umwerfen und ausreißen oder rausreißen, was nicht von ihm ist, die einpflanzen und aufbauen, was gemäß seinem Worte ist. Ihr aber erbauet euch auf dem allerheiligsten Glaubensgrunde und betet im Heiligen Geist. Amen. Möge auch dieses Wochenende dazu dienen, dass wir auferbaut werden auf dem allerheiligsten Glaubensgrunde, dass wir neu die Verbindung und Gemeinschaft mit Gott finden, Amen. Dass Gottes Liebe durch unsere Herzen neu dringen kann, pulsieren kann und wir ihm näher kämen und auch inniger miteinander verbunden werden. Ich glaube wirklich daran, je näher wir dem Kommen des Herrn gelangen, umso stärker wird die Verbindung zu ihm und zueinander, umso inniger wird die Gemeinschaft mit ihm und auch untereinander. Wie oft kommen schnell Missverständnisse auf und von der Liebe wird gesagt, die Liebe erträgt alles, sie erduldet alles, sie hört das verkehrte Wort gar nicht, sie sieht die verkehrte Handlung gar nicht, sie geht darüber hinweg, als wäre gar nichts geschehen, denn die Liebe deckt der Sündenmenge zu. Da spricht man nicht über den Fehler, den dieser oder jener gemacht hat. Da spricht man von der offenbar gewordenen Liebe Gottes an uns allen, die wir persönlich erfahren haben. Was hilft es einem Menschen, wenn er darüber spricht, was er, sie oder andere verkehrt taten? Lasst uns darüber sprechen, was Gott richtig gemacht hat. Was wir getan haben, ist sowieso falsch. Nur was Gott durch uns tut, ist richtig. Noch heute, als Gläubige, können wir uns selber im Wege stehen, wenn wir meinen, dies oder jenes tun zu müssen. Erst dann, wenn durch wirkliche Leitung des Heiligen Geistes, durch direkte Inspiration uns eingegeben werden kann, was der Herr getan haben möchte, dann geschieht es nach seinem Wort und nach seinem Willen. Und dann ruht sein Segen darauf. Ich lese noch den 7. Vers. So war denn auch der Herr mit ihm, so dass er bei allen seinen Unternehmungen Glück hatte. Teure Geschwister, wir möchten ja, dass alles gelingt, dass Gottes Segen auf allem ruht. Lasst uns danach trachten, zu tun, wie Hiskia getan hat. Er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Er vertraute dem Gott Israels. Ihr alle kennt ja das Wort aus Sprüche 3, Vers 5. Wer hat's nicht auf die Tafel seines Herzens geschrieben? Sprüche Kapitel 3, Vers 5, hier steht, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf eigene Klugheit. Denke an ihn auf all deinen Wegen, so wird er dir die Pfade ebnen. Amen. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Ich kann mir vorstellen, als Hiskia dort unterwegs war und die Mahlsteine zertrümmerte und die Götzenbäume umhieb, dass er dabei gut empfunden hat. Er wusste, was er tut, tut er im Auftrage Gottes, im Willen Gottes, und das tat er mit ganzer Herzenslust. Dasselbe sei mit uns. Dass wir wirklich tun, was getan werden soll, aus Freude zum Herrn. Nicht aus Freude, um nun den Götzendienern hier den Spaß zu verderben. Darum ging es ihm nicht. Ihm ging es um die Seele des Volkes. Ihn jammerte das Volk. Er konnte kein falsches Mitleid haben. Er konnte nicht daran denken, ja, was werden die nun anfangen? Er wollte, dass das eine ein Ende nimmt, damit ein neues mit Gott beginnen kann. Und das Gleiche ist noch heute. Gott will keine Vermischung. Gott will das Ende des einen und den Anfang des anderen. Das Ende mit allem, was nicht aus Gott und demzufolge nicht mit dem Worte übereinstimmt, und den Anfang mit Gott, so wie es mit seinem Worte übereinstimmt. Aus Psalm 118 möchte ich lesen. Psalm 118, ein ganz herrliches Wort von Vers 5. Psalm 118 von Vers 5. Aus meiner Bedrängnis rief ich zum Herrn. Da hat der Herr mich erhört, mir weiten Raum geschafft. Ist der Herr für mich, so fürchte ich nichts. Was können Menschen mir tun? Tritt der Herr für mich zu meiner Hilfe ein, so werde ich siegreich jubeln über meine Feinde. Aber ich lese noch weiter, und zwar die nächsten beiden Verse. Besser ist es, auf den Herrn vertrauen, als auf Menschen sich verlassen. Besser ist's, auf den Herrn vertrauen, als auf Fürsten sich verlassen. Als Menschen würden wir meinen, wenn jetzt hier unter uns jemand Einflussreiches wäre, der Oberbürgermeister, der könnte Einfluss ausüben. Ja, welchen Einfluss könnte der ausüben? Wer kann mir das sagen? Wenn wir irgendjemand Hohes hätten, welch einen Einfluss könnte er geistlich ausüben? Doch keinen, doch keinen. Und Paulus schreibt an die Korinther, bei euch sind nicht viele einflussreiche Personen, nicht hochstehende und Gelehrte. Nein, was vor der Welt töricht ist, hat Gott erwählt. Gott will keinen irdischen Einfluss in seinem Reiche. Gott hat genügend Einfluss. Unter seinem Einfluss wollen wir stehen. Und wenn der Oberbürgermeister kommt, oder der, was immer wir da haben, hier und dort, bis hin nach Bonn, wenn sie kommen, wir wollen sie herzlich grüßen und willkommen heißen. Aber alle, die vor Gott bestehen wollen, müssen sich dem Einfluss Gottes unterstellen. Sie müssen von Gott ergriffen werden. Wir sind doch nicht hier, um von einem hoch angesehenen Menschen beeinflusst zu werden oder gar unter seinen Einfluss zu kommen. Wir sind hier, um das Wort des allmächtigen Gottes zu hören. Und wir sind hier unter göttlichem Einfluss, inspiriert durch den Heiligen Geist, und wir sehen das, was Gott aus Gnaden geoffenbart hat. So wie diese Männer, ob Hiskia oder wer sie waren, wer immer mit Gott Siege gefeiert hat, wem immer es gelang mit dem Herrn, der hatte sein Vertrauen auf Gott, den Herrn, gesetzt. Und hat später nicht sagen können, seht, das habe ich jetzt gut gemacht. Schaut euch jetzt die umgekippten Bäume an, die gefällten Bäume, die zerschlagenen Altäre, das habe ich jetzt getan. Kein Mann Gottes hat sich selber etwas zugeschrieben. Jeder Mann Gottes hat im Auftrage des Höchsten gehandelt und getan, wozu Gott ihn beauftragt hatte, und setzte sein Vertrauen auf den Herrn. Darf ich fragen, wer hat das Rote Meer geteilt, Mose oder Gott? Gott hat's geteilt. Und was tat Mose? Mose hob den Stab. Mose hob den Stab im Glauben. Er tat, was Gott ihm geboten hatte. Und Gott tat, was Mose nicht tun konnte. Mose tat, was er tun konnte, gemäß dem, was der Herr ihm sagte. Den Rest hat Gott übernommen. Wer hat den Jordan geteilt? Josua? Nein. Der Herr, der allmächtige Gott, hat den Jordan geteilt. Josua tat, was ihm befohlen wurde. Lege die Bundeslade auf die Schulter der Priester und begibt euch an den Jordan. Ich werde das Wasser teilen. Männer Gottes tun, was der Herr ihnen geboten hat, und rechnen dann damit, dass Gott tut, was er verheißen hat. So ergeht es uns allen. Wenn wir für Kranke beten, wir heilen nicht. Wir glauben, dass Christus geschlagen und gemartert wurde an seinem Leibe, an seinem Leibe, damit wir von unseren Krankheiten geheilt werden können. Denn so steht's geschrieben, durch seine Wunden, durch seine Striemen ist uns Heilung zuteil geworden. Wir haben es nur noch zu glauben, anzunehmen, zu erleben. Es ist ein vollbrachtes Erlösungswerk nach Seele, Geist und Leib. In diesen Tagen, an diesem Wochenende, wäre es schön, wenn wir Gott von innen heraus, in der Seele, im Geiste und wo nötig
auch am Leibe erleben könnten. Wir können Gott erleben. Er ist gegenwärtig. Er hat die Verheißungen gegeben. Er bestätigt sein Wort.
Unser geliebter Bruder bezog sich auf den Missionsbefehl, den der Herr ganz zum Schluss gegeben hat. Und in Markus 16 steht ja, ich werde mit euch sein. Und dann den Kranken werden sie die Hände auflegen und so weiter.
Wir tun es, weil wir glauben, dass das Werk auf Golgatha schon geschehen ist.
Amen.
Was meint ihr, wenn irgendein Apostel vor einem Blinden stand und ihm wäre die Aufgabe übertragen gewesen, diesen Blinden zu heilen? Ja, doch, der wäre doch umgekippt. Der hätte gesagt, wer bin ich? Das kann ich doch nicht. Aber sie vertrauten Gott und dem, was er zugesagt hat. Und Gott stand zu seinem Wort. Lasst uns das Gleiche tun. Nicht wir sind beauftragt, zu tun, was er schon getan hat. Wir sind hier, um das herrliche Evangelium von Jesus Christus, dem Gekreuzigten, zu verkündigen. Und er war verwundet um unsere Sünden willen, geschlagen und gemartert um unsere Übertretungen willen. Die Strafe ward auf ihn gelegt zu unserem Frieden, denn durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Eine göttliche Tatsache. Wir verkündigen sie nur. Und jetzt wollen wir sie erleben. Wie viele glauben, dass das heute Abend wirklich möglich ist? Es gibt Gebrechen in der Seele, im Geiste, am Leibe. Wie viele glauben, dass Gott sein Wort heute bestätigen kann, bestätigen wird, dass es nicht leer zurückkommt, sondern ausrichtet, wozu er es gesandt hat? Dem Glaubenden sind alle Dinge möglich. Lasst uns heute und für immer unser Vertrauen auf den Herrn setzen. In Psalm 118 haben wir ja gelesen von Vers 5, aus meiner Bedrängnis rief ich zum Herrn. Da hat der Herr mich erhört und mir weiten Raum geschafft. Wie oft befinden wir uns in Situationen, wo wir nicht mehr aus noch ein wissen. Lasst uns dann zum Herrn rufen, zu ihm im Glauben und Vertrauen aufschauen. Denn er hat verheißen, uns nicht zu versäumen und nicht zu verlassen. Es heißt in Vers 6, ist der Herr für mich, so fürchte ich nichts. Hiskia fürchtete nichts. Er beseitigte, was zu beseitigen war, hieb um, was umzuhauen war, zerstörte, was zu zerstören war, baute auf, was aufzubauen war. Er fürchtete nichts. Warum? Weil er sein Vertrauen auf Gott, den Herrn, gesetzt hatte. Er wusste, ich handle nicht im eigenen Namen und nicht im eigenen Auftrag. Ich handle im Namen des Herrn, des Gottes Israel und in seinem heiligen Auftrag. Und Gott war mit ihm. Wenn von uns das Gleiche gesagt werden kann, dass wir im Auftrage Gottes handeln, dann wird Gott mit uns sein, wie er mit unseren Vätern war, und wird sein Wort bestätigen, jetzt am Ende, wie er es am Anfang getan hat. Das geht nicht anders. Gott ist heilig. Sein Wort ist heilig. Was er zugesagt hat, das hält er gewiss. Und in Vers 7 steht, tritt der Herr für mich zu meiner Hilfe ein, so werde ich siegreich jubeln über meine Feinde. Nicht die Feindesmächte über uns, sondern um des Sieges von Golgatha willen dürfen wir Sieger sein über alle besiegten Mächte. Sie werden nicht erst besiegt, sie sind schon besiegt. Jesus wird nicht erst Sieger sein, er ist der Sieger von Golgatha. Er ist auferstanden am dritten Tage. Da fragte mich ein Bruder aus New Jersey, direkt New York gegenüber, nur über den Fluss. Ich solle ihm erklären, was mit den drei Tagen und mit den drei Nächten des Propheten Jonas sei, im Vergleich und in der Verbindung mit der Auferstehung Jesu Christi. Er meinte, unser Herr war ja nicht volle drei Tage und volle drei Nächte. Ich habe ihm sehr lieb zurückgeschrieben, dass er sich über die Länge überhaupt keine Sorgen machen braucht. Er muss nur noch einmal richtig lesen. Da sagte unser Herr, euch wird kein anderes Zeichen gegeben werden. Zeichen gegeben werden. Was war das Zeichen? Jona war unten. Tiefer ging es nicht mehr. Seegras hatte schon um seinen Hals gefasst. Und da schrie er zu dem Herrn, seinem Gott. Er war verloren, er war preisgegeben, aber nicht von Gott. Was war's? Das Zeichen der Auferstehung. Er, der dem Tode ausgeliefert war, wurde aufgefangen. Er wurde aufgefangen und wieder an Land gebracht. Nicht als ein Ungehorsamer, von Gott flüchtender, sondern Gehorsamer, im Dienste Gott stehender. Und der Herr war mit ihm. Das Zeichen der Auferstehung. Wie lange mein Herr dort unten war, das ist mir wirklich gleich. Er ist auferstanden am dritten Tage gemäß der Schrift. Ob Tag und Nächte voll waren, ist mir auch gleich. Aber eins ist mir wichtig. Er hat den Tod besiegt, die Hölle überwunden, dem Satan die Schlüssel des Todes und der Hölle abgenommen und ist am dritten Tage siegreich von den Toten auferstanden. Wer sich Gedanken über Zeit machen will, der kann es ja machen. Ich habe durch Gottes Gnade den Sinn verstanden. Das Zeichen der Auferstehung. Er, der gekreuzigt, der gestorben ist und ins Grab gelegt wurde, das noch versiegelt worden ist und bewacht wurde, er ist am dritten Tage auferstanden. Euch wird kein anderes Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Propheten Jona. Er, der Preisgegebene, kam wieder hervor. Unser Herr ist preisgegeben worden, ist gemartert und er starb. Aber er ist auferstanden, er lebt. Das Zeichen der Auferstehung. Und ich glaube daran, die Auferstehungskraft muss auch in den Gläubigen wirksam werden. Und auch wir setzen unser Vertrauen ganz und gar auf den Herrn. Und jetzt den 8. Vers oder 8 und 9. Besser ist auf den Herrn vertrauen, als auf Menschen sich verlassen. Und dann wird der Unterschied gemacht in Vers 9. Besser ist auf den Herrn vertrauen, als auf Fürsten sich verlassen. Man kann sich einmal auf irgendjemand verlassen und meinen, die Sache geht gut. Und dann neigt man dazu, jemand Höheres einzuspannen und sich auf ihn zu verlassen, der mehr Einfluss hat und zu dem man höher aufschaut. Der Psalmist sagt, das eine ist sowohl als auch das andere nichtig. Besser ist dem Herrn vertrauen. Nicht bei Menschen Hilfe suchen, seien sie hoch oder tief, angesehen oder nicht, sondern unser Vertrauen ganz und gar auf den Herrn, unseren Gott, zu setzen. Es wären noch einige Bibelstellen zu lesen, die von diesem Vertrauen reden. Und so Gott will, werden wir morgen damit fortsetzen. Möge es dem Herrn gelungen sein, heute Abend in unsere Herzen das Wort vom Glauben und Vertrauen, von der Zuversicht hineingelegt zu haben, dass wir nicht länger auf Menschenhilfe warten oder einem Menschen vertrauen, sondern wirklich unserem Herrn vertrauen und tun, was er geboten hat, damit in allem, was getan wird, oder auf allem, was getan wird, sein Segen wirklich ruhen kann. Nur da, wo getan wird, was Gott gesagt hat und wo es gemäß seinem Worte getan wird, nur da kann Gott segnen. Und deshalb glaube ich, dass er segnen wird und schon gesegnet hat. Denn ich glaube, dass wir an dieser Stätte nicht klug ersonnene Fabeln verkündigt haben, sondern tatsächlich das wahre Wort Gottes. Und wo das wahre Wort Gottes ist und die Offenbarung des Namens Jesu Christi und die Offenbarung des Willens Gottes durch das Wort und den Geist, da muss oder wird Gott sich offenbaren. Ich glaube, er wird es heute Abend tun. Er hat bereits begonnen, unseren Glauben zu stärken, unser Vertrauen neu aufzubauen. Nicht auf die Mahlsteine, nicht auf die Opferbäume oder auf irgendetwas anderes zu schauen, sondern auf den Herrn. Und er wird's wohl machen. Und dann gelingt es uns auch, wenn wir ihm vertrauen, wird sein Wohlgefallen auf uns ruhen und dann gelingt uns, was er uns geboten hat. Lasst mich da meine Augen noch auf Psalm 115 auf die drei Verse fallen lesen. Psalm 115, Vers 9, 10 und 11. Du Israel, vertraue auf den Herrn. Ihre Hilfe und ihr Schild ist er. Ihr vom Hause Aarons, vertrauet auf den Herrn. Ihre Hilfe und ihr Schild ist er. Ihr, die ihr fürchtet den Herrn, vertrauet auf den Herrn. Ihre Hilfe und ihr Schild ist er. Paulus sagt an einer Stelle, ich weiß, auf wen ich mein Vertrauen gesetzt habe. Ich weiß, an wen ich glaube. Auch wir wissen, an wen wir glauben. Auch wir wissen, auf wen wir unser Vertrauen gesetzt haben. Wie oft hat der Herr gesagt, fürchtet euch nicht. Vertrauen hängt mit dem Glauben zusammen und der Glaube mit dem Vertrauen. Oft haben die Bibelübersetzer Mühe gehabt, sogar Treue und Glauben voneinander zu unterscheiden. Die eine übersetzt so, die andere so. Wenn Gott mit uns ist, dann sind wir treu, dann glauben wir, dann vertrauen wir, dann tun wir, was er uns befohlen hat. Dann wird aufgeräumt mit dem Nicht-Göttlichen und das Göttliche wird aufgebaut. Hier werden drei Dinge erwähnt. Israel, vertraue dem Herrn. Haus Aarons, vertraue dem Herrn. Und dann werden alle, auch wir, mit eingeschlossen. Und es heißt, ihr, die ihr fürchtet den Herrn, vertrauet dem Herrn. Die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit. Nicht nur Israel und das Haus Aarons, sondern wir alle, die wir Gott fürchten, nicht aus Furcht vor Strafe, sondern in heilige Ehrfurcht. Ich weiß nicht, wann es war, aber an irgendeinem Mittwochabend an dieser Stätte betete ein Bruder, Herr, wenn du nicht hier gegenwärtig gewesen wärst, hättest du nicht mit uns reden können. Das gefiel mir. Ich habe es in mein Gebet direkt mit einbezogen, aufgenommen. Überlegt einmal, was da gesagt wurde. Herr, wenn du nicht gegenwärtig gewesen wärst, hättest du gar nicht mit uns reden können. Aber weil du gegenwärtig bist, redest du durch dein Wort und durch deinen Geist zu uns? Heute hat er zu uns gesprochen, durch sein teures und heiliges Wort. Er hat zu meinem Herzen, er hat zu deinem Herzen gesprochen. Vertrauen wir dem Herrn und verlassen wir uns nicht auf eigene Klugheit. Er wird's wohlmachen. Er wird's herrlich hinausführen. Auch wir werden ihm noch danken für seine Hilfe, für seinen Beistand, für all seine Führungen und Leitungen und eines Tages ihm auch noch danken für alle Trübsale und Prüfungen, durch die wir gegangen sind und geläutert wurden, bis unser Glaube köstlicher erfunden werde als das vergängliche Gold, das im Feuer geläutert wird. Unser Herr ist treu, gelobt und gepriesen sei sein heiliger Name. Halleluja. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und dem Herrn gemeinsam danken, ehe wir es tun. Lasst uns in Chorus singen. So wie ich bin, so muss es sein.
So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm.
Herr, allmächtiger Gott, aufgrund der Autorität deines Wortes und der Kraft des Namens Jesu Christi von Nazareth bitten wir dich jetzt, dein Wort zu bestätigen, uns zu segnen, ein Vertrauen zu dir in uns hineinzulegen, das unerschütterlich ist, in jeder Lage, unter allen Umständen bewährt. Denn was du tust, ist wohlgetan. Gelobt sei dein heiliger Name. Herr, ob Not in der Seele, ob Not im Geiste oder im Leibe, jetzt hast du's getan. Denn wir glauben an das vollbrachte Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha. Der Verlorene ist gerettet, der Gebundene ist befreit, der Kranke ist geheilt. Herr, ich danke dir für das volle Evangelium, das im Begriff ist, neu, voll durchzubrechen. Geliebter Herr, wie dein Evangelium voll ist, so wollest du es voll durchbrechen lassen. In der ganzen Fülle, über den ganzen Menschen, Seele, Geist und Leib. Herr, möge die Auswirkung deiner Kraft so mächtig sein, dass es alle verspürt hätten. Ich danke dir, treuer Gott, dass auch wir unser Vertrauen auf dich setzen dürfen. Und deshalb werden wir nicht zu Schanden werden. Geliebter Herr, lass niemand ungläubig in Zweifeln untergehen, sondern reiße uns heraus und versetze uns in den Glauben und in das Vertrauen zu dir, dem allmächtigen Gott. Geliebter Herr, bestätige dein heiliges Wort an uns allen, wo immer eine Bestätigung und ein Erlebnis notwendig ist. Und wir alle sind in Not, wir alle brauchen dich, und deshalb bitten wir dich gemeinsam, bekräftige dein Wort durch mitfolgende Zeichen und Wunder. Lass es jetzt geschehen. Lass den Glauben an dich und dein vollbrachtes Erlösungswerk so mächtig werden, dass wir dich gerade jetzt erleben und dir dafür danken. Ja, Herr, du hast es schon getan. Es geschah unter der Predigt. Dein Geist hat dein Wort lebendig gemacht, hat Glauben durch die Predigt bewirkt. Und es ist geschehen durch die Kraft Gottes im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Amen. Amen. Alle, die es glauben, sagen Amen. Halleluja. 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 Preis und Ehre sei dem lebendigen Gott. Gott ist Realität. Sein Wort ist Realität. Seine Kraft ist Realität. Halleluja. Wir haben es mit einer göttlichen Realität zu tun. Gepriesen und gelobt sei er. Jetzt und in alle Ewigkeit. Hat die Predigt und das Wort euch übermittelt, worum es geht, dem Herrn zu vertrauen und dann zu tun, was er getan haben möchte. Und dann ruht sein Segen darauf. Dann gelingt es. Dann ist er mit uns. Und es gerät wohl. Gelobt sei sein Name. Amen. Amen.